Und ich darf jetzt auch noch was Besonderes tun. Ich darf eine junge Frau nach vorne bitten, die Tabitha Lorenz, eine ganz besondere junge Frau, die auch das alte Leben in der Kölner Ecke, wo du deine Theologieausbildung gemacht hast, hinter dich gelassen hast mit Kevin, deinem Mann. Ihr seid im April ins Vogtland, in diese ländliche Region gestoßen, umgezogen. Tabitha, du liebst neue Dinge, du liebst schöne Dinge, wer dich kennt und deine Wohnung kennt. Du liebst Beziehungen aufzubauen und neue Beziehungen zu schaffen und zu bauen. Das schätzen wir ganz sehr an dir. Und jetzt hast du die ultimative Ehre, ich wollte es nicht zu groß hypen, dass du uns das erste Mal hier Herzfabrik mit hineinnimmst in dieses Thema, eine Predigt hältst über diesen Gott, der neues Leben schenkt, den Gott neuen Lebens. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Leidenschaft und uns ein gutes Ohr, um in dieses brisante Thema mit reinzuhören und mitzugehen, mitzudenken und das anzunehmen.
Danke dir, Daniel. Vielen Dank. Vor kurzem hat eine Freundin von mir ein Baby bekommen und ich habe dazu richtig mitgefiebert. Das ist einer meiner besten Freundinnen und war so ja, übelst gespannt, wie einfach das kleine Mädel aussehen wird. Und als sie mir dann ein Bild geschickt hat, da habe ich erstmal losgeheult und habe das Bild betrachtet und die kleinen Füßchen gesehen, die kleinen Händchen gesehen und habe mir gedacht, wow, was für ein krasses Privileg. Was für ein Wunder, dieses Baby. Und wir haben es gerade gehört, das ist nichts, was selbstverständlich ist. Das ist nichts, was wir irgendwie machen können, sondern das ist, was Gott gibt. Gott, der so in einer Perfektion neues Leben schafft und der in so einer Perfektion das immer wieder neu tut. Und das ist vielleicht so selbstverständlich. Und wir haben jetzt hier bei uns in der Kirche auch einige Frauen, die schwanger sind und die vielleicht schon ihr Baby haben oder das kommt noch. Und es ist einfach ein unglaublich großes Wunder. Und mir zeigt es immer wieder neu, dass Gott jemand ist, der Leben schafft, der Leben schenkt. Gott ist Schöpfer. Und diese Eigenschaft von Gott ist die allererste Eigenschaft, die in der Bibel auftaucht. Das lesen wir am allerersten Satz in der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott schafft alles. Er schafft Meere. Er schafft alle Tiere, alle Pflanzen. Er schafft das Licht. Und er schafft uns Menschen. Und so wird beschrieben, wie er den ersten Menschen erschafft, dann nimmt er so eine Handvoll Staub, also was eigentlich tot ist, ja so eine Erde, und formt da draußen Menschen, haucht ihm den Atem des Lebens ein. Und dieser Mensch, so steht es in der Bibel, wird eine lebendige Seele. Der erste Mensch ist geschaffen, Adam. Gott schenkt Leben und er tut es in einer unglaublichen Vielfalt, in seiner Wahnsinnskreativität und er tut es mit einer Wahnsinnsperfektion. Und als Gott alles erschaffen hat, da schaut er sich alles an und sagt, und siehe, es war sehr gut. Und als Gott die ersten beiden Menschen erschafft, da schafft er für sie einen Lebensraum, was dieses sehr gut zusammenfasst. Er schafft Vielfalt, er schafft unglaubliche Bäume mit köstlichen Früchten. Wahrscheinlich können wir uns das gar nicht vorstellen, was sie damals alles für köstliche Früchte essen durften. Ein Garten, der überquillt von Leben, der so Perfektes, dass wir es uns nicht vorstellen können. Wirklich ein paradiesischer Lebensraum. Und wahrscheinlich gibt es gar nicht so richtig ein Wort, was das irgendwie beschreiben kann, aber ich habe so ein bisschen darüber gelesen und ich habe ein Wort gefunden, was, wie ich finde, sehr zu diesem Zustand, den Gott da erschaffen hat, zu dieser Welt passt. Und dieses Wort ist das Wort Shalom. Es ist ein hebräisches Wort und wir übersetzen es auch, vielleicht hast du es schon mal gehört, mit Frieden. Aber diese Übersetzung Frieden, das ist eigentlich, das reicht gar nicht aus, um dieses Wort Shalom zu übersetzen. Und der Theologe und Pastor Timothy Keller, er umschreibt es, finde ich, sehr gut, was Shalom bedeutet. Er sagt, Shalom meint viel mehr. Es bedeutet absolute Fülle und Heilsein, das volle, harmonische, freudige, blühende Leben. Was für eine Umschreibung von einem wirklich perfekten Leben in der Gesamtheit, blühend, schön, heil, in Fülle. Und spätestens jetzt wirst du sagen, ist ja ganz schön, ist ja ganz cool, die Definition, aber sag mal, das passt doch überhaupt nicht mehr zu dem Leben, was wir heute erleben, oder? Und das gebe ich dir recht, ja. Wir leben nicht mehr in einer Welt, die heil ist und die perfekt ist. Wir leben in einer Welt, in der es Unperfektes gibt. Wir leben in einer Welt, in der Krieg Realität ist, Zerstörung Realität ist. In der Schmerzen Realität sind Krankheit, Tod. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir erleben kein Shalom. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und als ich 17 Jahre alt war, da hat mich dieser Erkenntnis grauenvoll gepackt und mir ist das auf einmal bewusst geworden. Tabitha, du lebst in einer Welt, die von all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, geprägt ist. In dieser Welt lebst du. Und diese Gedanken haben mich wirklich zu tiefsten, allertiefsten Depressionen geführt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wofür lebst du, wenn du sowieso irgendwann sterben wirst? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich vielleicht schon viele von euch gestellt haben. Und es gibt einen bekannten russischen Schriftsteller, Leo Tolstoi, und er hat sich diese Frage gestellt. Und er kommt nach langem Nachdenken zu folgendem Resümee. Meine Frage, die Frage, die mich im 50. Lebensjahr auf Selbstmordgedanken brachte, war die allereinfachste Frage, die in der Seele eines jeden Menschen ruht. Vom dümmsten Kind bis zum weisesten Greis. Die Frage, ohne die das Leben unmöglich ist. Die Frage besteht in folgendem. Was wird das Ergebnis meines ganzen Lebens sein? Anders ausgedrückt lautet die Frage, wozu lebe ich? Wozu begehre ich? Wozu handle ich? Und auch anders kann man die Frage so ausdrücken. Ist in meinem Leben ein Sinn, der nicht zunichte würde, durch den unvermeidlichen, meinen harrenden Tod? Was bleibt von meinem Leben übrig, wenn ich sterbe? Was für ein Sinn hat mein Leben? Selbst wenn wir in unserem Leben alles hätten, Geld, eine glückliche Familie, eine Hammerbeziehung, Kinder, ein cooles Haus, einen coolen Job. Selbst dann wird die Realität dieser Welt sein, dass wir sterben werden. Das ist der ganz normale Kreislauf des Lebens. Und wir merken, diese Realität, die geht überhaupt nicht zusammen mit der Realität, mit dieser Welt, die ich gerade beschrieben habe, mit dieser Welt im Shalom. Das passt nicht. Zwischen diesen zwei Welten liegt eine Riesengruft. Getrennt, das funktioniert einfach nicht, geht nicht zusammen, aus und vorbei. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir geht so, sehne ich mich nach genau so einer Welt, die ich vorhin beschrieben habe, nach einer Welt, in der alles perfekt ist, heil ist, gut ist. Wir sehnen uns nach diesem Shalom. Eine Welt, in der es keinen Tod und keine Ungerechtigkeit, in der es keinen Krieg gibt. Und das Großartige ist, dass es bei diesem Wunsch nicht bleiben muss. Und vielleicht fragst du dich, warum nicht? Warum soll es bei diesem Wunsch nicht bleiben? Und ich möchte heute Morgen zusagen, dass es eine Realität gibt und einen realen Gott, der Leben verändern kann und eine neue Welt schaffen kann. Und dass es einmal eine Zeit geben wird, in der wir in diesen Zustand, in dieses Shalom Gottes zurückkehren werden. Und diese Gesamtheit, das alles nennt die Bibel ein neues Leben bekommen. Das nennen wir als Christen ein neues Leben bekommen. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was dieses neue Leben ist. Und ich möchte mit euch zuerst in den Punkt einsteigen, warum wir überhaupt neues Leben brauchen. Also was ist die Notwendigkeit neuen Lebens? Und dann möchte ich mit euch darüber nachdenken, woher dieses neue Leben eigentlich kommt, also der Geber neuen Lebens. Und als dritten, welche Auswirkungen hat dieses Leben, also die Wirklichkeit neuen Lebens? Lasst uns einsteigen in den ersten Punkt, die Notwendigkeit neuen Lebens. Und ich möchte dafür mit euch nochmal einen Schritt zurückgehen, einen Schritt zurück ins Paradies sozusagen. Und als ich die Geschichte von Adam und Eva neu gelesen habe, habe ich mir neu die Frage gestellt, warum leben wir eigentlich nicht mehr in diesem Zustand, in diesem Paradies? Warum kennen wir so eine Welt nicht mehr, in der alles gut ist, in der dieses Shalom als Überschrift über dieser Welt lebt? Und die Antwort auf diese Frage, die ist unglaublich, wirklich paradox. Wir leben heute nicht mehr in so einer Welt, weil dieser Zustand, den Gott damals den ersten Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, dieser Zustand hat den beiden nicht gereicht. Die beiden waren im Paradies und hatten eigentlich alles. Und man würde denken, die müssen doch zu 100% zufrieden gewesen sein. Das waren sie aber nicht. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Eigenschaft von uns Menschen. Kann ich jetzt nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, wir sind nie so richtig 100% zufrieden mit dem, was wir haben. Weil wir glauben, es geht immer noch mehr, irgendwie geht es immer noch besser. Man kann immer noch eine größere Wohnung haben, immer noch ein schöneres, schickeres Auto. Und irgendwie so richtig zufrieden mit mir selber bin ich eigentlich auch nicht, weil eigentlich geht's doch immer noch. Eigentlich müsste ich noch schöner sein, noch klüger. Ich bin nicht so wie der andere. Das ist irgendwie so eine Eigenschaft von uns Menschen, oder? Dass wir irgendwie nicht mit dem uns zufrieden geben können, was wir haben. Das ist die Natur von uns Menschen. Wir sind irgendwie krankhaft unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit überkam Adam und Eva auch. Und das, obwohl sie im Paradies zu Hause waren, wo man eigentlich denken müsste, müssten doch eigentlich zufrieden sein, zu 100%. Sie hatten alles, sie durften sich alles nehmen. Es gab allerdings eine Einschränkung von Gott. Er sagte zu ihnen, in 1. Mose 2, Vers 16 bis 17, da steht, dass er sagt, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Und was machen Adam und Eva? Ich glaube, die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten hier. Ja, es ist eine ganz klassische Geschichte. Sie nehmen die Frucht von dem Baum und sie essen sie. Und sie widersetzen sich dem Gebot Gottes, von dieser Frucht zu essen. Und warum machen sie das? Warum? Weil sie dachten, dass sie davon klüger werden. Und ja, noch viel mehr, weil sie dachten, dass sie davon wie Gott werden. Adam und Eva haben alles, aber sie wollten noch mehr. Und deshalb fallen sie auf eine Lüge ein, die wir selber oft glauben. Gott meint es nicht gut mit meinem Leben. Er enthält mir was vor. Und ich glaube, das ist eine Lüge, wahrscheinlich die größte Lüge, die wir als Menschen glauben können. Weil es ist eigentlich eine Lüge, die die Beziehung zu Gott völlig zerstört. Weil eigentlich drückt sie aus. Gott, du bist nicht genug. Du reichst mir nicht. Das, was ich habe. Gott, ich glaube, da geht noch mehr. Und weißt du was? Ich gehe lieber meinen eigenen Weg und bestimme selber, was ich noch brauche zu meinem Glück. Was ich noch brauche, um zu leben. Ich will lieber mein eigener Gott sein. Ich möchte bestimmen. Und genau da liegt das Problem. Das Problem, das lag nicht irgendwie daran, ja, dass sie gegen irgendeine Regel verstoßen haben, die Frucht genommen haben. Das Problem liegt nicht, dass wir irgendwie irgendein Gebot übertreten, sondern das eigentliche Problem ist, dass Adam und Eva Gott ein klares Nein gaben, ihn als den herrlichen Herrscher in ihrem Leben anzuerkennen. Der heilige und herrliche Gott, der er in ihrem Leben war. Und sie haben sich radikal gegen ein Leben im Paradies entschieden, in dem er der Herr und Schöpfer war. Und diese Entscheidung war das Ende vom Paradies. Und es war der Anfang von Tod und Leid. Und das Krasse ist, und es ist unglaublich, wenn man sich das mal durchliest, dem waren sie sich absolut bewusst. Ich habe vorhin nicht den ganzen Vers vorgelesen, weil es kommt noch ein Nachschub. Denn es heißt, Gott sagt zu ihnen, sobald du davon isst, musst du sterben. Adam und Eva waren sich der Konsequenz bewusst, sobald sie von dieser Frucht essen, werden sie sterben. Und jetzt kann man leicht sagen, Adam und Eva, ja, die sind also an dem ganzen Schuld, wie unsere Welt es aussieht, dass wir hier so Leid, Zerstörung, Krankheit erleben. Ihre Schuld. Aber das Unglaubliche ist, wir lesen nur ganz wenige Kapitel in der Bibel später, dass die Menschen nach Adam und Eva keinen Deut besser waren und sich nicht anders verhalten haben. Und es gibt sogar einen Ausspruch, da steht, dass die Menschen so selbstbezogen waren in ihrem Herzen, dass Gott es bereute. Gott bereute es, sie geschaffen zu haben. Krass, oder? Und ganz ehrlich, wenn ich auf mein Leben schaue, dann weiß ich, Tabitha, du bist oft kein Deut besser. Du verhältst dich oft egoistisch, du trachtest oft nach deinen eigenen Wünschen und nach dem, was, ja, dass du vorankommst und dass du mit deinem Leben irgendwie vorwärts kommst. Und Gott, wie oft ist Gott eigentlich jemand, den ich zwar kenne, aber wie oft ist auch jemand, der einfach da ist und dem ich eigentlich nicht zutraue, dass er der Gott über meinem Leben sein möchte. Wie oft nehme ich lieber alles selber in die Hand und traust Gott nicht zu, dass er mich wirklich mit allem versorgt, was ich habe. Und dann, und das muss ich mir eingestehen, dann gucke ich lieber auf andere Sachen, die mich scheinbar glücklich machen können. Und dann packe ich die und nehme ich die und stelle die irgendwo in meinem Leben hin. Und sage, das macht mich jetzt glücklich. Und für dieses Verhalten, für dieses Gott, ich möchte lieber die Kontrolle haben, Und ich habe andere Sachen, die mich glücklich und zufrieden machen. Für dieses Verhalten hat die Bibel einen ganz klaren Begriff. Sie bezeichnet dieses Verhalten als Sünde. Wenn du den Begriff schon mal gehört hast, ich glaube, das ist ein Begriff, wo wir oft so daran denken, es geht ja nur darum, dass wir irgendwie was falsch machen, ja, dass wir irgendein Gesetz übertreten, dass wir uns falsch verhalten. Aber die Bibel sagt ganz klar, Sünde ist nicht zuallererst, dass wir irgendwas falsch tun, sondern Sünde ist unsere Einstellung, dass wir andere Dinge neben Gott auf den Thron unseres Lebens packen, das ins Zentrum unseres Lebens stellen und denken, dass uns das letztendlich zufrieden macht und alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und dieses Verhalten, das führt in den Tod. Und das haben wir gerade gesehen, denn dieses Verhalten trennt mich von Gott, meinem Lebensgeber, ab. Und die Folge davon muss der Tod sein. Und in Römer 6, Vers 23, da schreibt Paulus das nochmal sehr klar. Er sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, also praktisch das, was mit der Sünde in die Welt gekommen ist, das ist der Tod. Und weil wir angefangen von Adam und Eva bis heute als Menschen lieber unser eigener Gott sein wollen und lieber andere Dinge sehen und versuchen, da unser Glück dran zu finden, weil wir uns von unserem Lebensgeber abkapseln, ist es ganz normal, dass die Realität dieser Welt der Tod ist und letztendlich auch das, was unser Leben bestimmt. Und genau deshalb stellen wir uns die Frage, was der Sinn dieses Lebens ist. Da sind wir wieder ganz am Anfang und ich möchte nochmal die Frage von Tolstoi stellen. Ist in meinem Leben ein Sinn, der nicht zunichte würde durch den unvermeidlichen, meinen harrenden Tod? Diese Frage schreit nach einer Antwort. Ja, diese Frage schreit nach einer Lösung. Das kann so nicht bleiben. Und wir alle kennen das, wenn du schon Tod in deinem Leben erlebt hast, wenn jemand, ein Angehöriger von dir gestorben ist, dann fühlst du diesen Schmerz. Das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht das sein, was mein Leben bestimmt. Und diese Frage schreit letztendlich nach Gott, dem Lebensgeber selber. Nach Gott, der Leben schenken kann, weil nur er der Geber neuen Lebens ist. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Der Geber neuen Lebens. Aber wie macht Gott das? Wie kann er dieser Realität des Todes und diesem Sterben ein Ende setzen? Wie macht Gott das? Gott findet einen Weg, wie er den Kreislauf des Todes durchbrechen kann. Und er gibt dafür alles. Und er gibt dafür seinen Sohn, Jesus Christus. Und wir lesen das in Jesaja 53, 5-6, wie sehr und wie viel Gott diese Lösung gekostet hat. Und ihr könnt es gerne mitlesen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Wir haben es gerade gehört. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben es absolut verdient, zu sterben. Wir haben uns entschieden, gegen Gott zu sein und wir tun das immer wieder. Ich tue das immer wieder mit meinem Leben. Aber was macht Gott? Was macht Gott? Gott findet eine Lösung und er schenkt seinen Sohn, er schenkt sich selber und gibt alles auf für uns. Und er lässt dafür seinen Sohn wortwörtlich durch die Hölle gehen. Jesus, der sich nie gegen Gott gewandt hat und der frei von jeder Sünde ist. Jesus wird geschlagen, durchbohrt. Wenn du das hier durchliest, was macht es mit dir? Er wurde blutig geschlagen, durchbohrt, ans Kreuz genagelt. Wofür? Für meine Schuld, für mein Versagen. Als ich noch sehr klein war, da habe ich mal was ziemlich Dummes gemacht. Und vielleicht wirft das jetzt ein Bild von mir ein bisschen über den Haufen. Ich hatte Barbie-Kleidung, ich habe immer übelst gern mit Barbie gespielt. Und ich habe diese Kleidung genommen und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht. Ich habe diese Kleidung genommen, habe sie mit einer Schere zerschnitten, ganz viel, und habe sie unter meinem Bett versteckt. Ja, dann habe ich das auf meine Schwester geschoben und habe das auch meinen Eltern so gesagt, habe sie verpetzt. Und mein Plan, also wirklich ein grausamer Plan eigentlich, ist wahr geworden. Meine Schwester wurde dann dafür bestraft, dass ich diese Barbie-Kleidung zerschnitten habe. Sie wurde für was bestraft, für was sie überhaupt nichts getan hat. Sie wurde für was bestraft. Sie hat die Strafe bekommen, die eigentlich mir gegolten hätte. Und jetzt geht es aber nicht um irgendwelches Spielzeug, um Barbie-Kleidung, sondern es geht hier um alles, wirklich um alles, was du jemals in deinem Leben falsch gemacht hast, was du falsch machen wirst. Und es geht hier um unsere Haltung, gegen Gott zu sein. Für diese Schuld hat Jesus die Schuld auf sich genommen und die Strafe auf sich genommen, die ich eigentlich verdient hätte. Er hat den Tod auf sich genommen, den ich eigentlich hätte sterben müssen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Und das steht hier. Es gibt jetzt nichts mehr. Es gibt hier nichts mehr, was mich jetzt noch trennt. Es gibt nichts mehr, wofür ich noch verurteilt werden kann. Es ist weg. Es ist weg. Und wir sagen das so oft hier in Herzfabrik. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und trotzdem, das merke ich bei mir und vielleicht merkst du das auch. Ich begreife das manchmal gar nicht so richtig, was es bedeutet. Es bedeutet, das Blatt ist weiß. Du kannst wieder ganz neu anfangen. Wir haben uns entschieden, gegen Gott zu sein. Aber Gott entscheidet sich dafür, für uns zu sein. Und das tut er radikal, kompromisslos, mit einer unglaublichen Liebe für dich und für mich. Und was ist jetzt mit uns? Und das haben wir gerade in Jesaja gelesen. Wir haben nun Frieden mit Gott. Frieden, Shalom, Fülle, Heilsein. Das ist das, wie ich am Anfang Shalom definiert habe. So ist die Beziehung zu Gott jetzt wieder. Sie ist wieder hergestellt, wieder neu. Der Weg zum Lebensgeber ist jetzt wieder frei. Und in Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und hier haben wir es schwarz auf weiß und es ist unglaublich. Die Tat von Jesus am Kreuz, weil Gott uns so sehr liebt, zeigt uns einen Weg auf und gibt uns eine neue Perspektive. Wir müssen nicht mehr sterben, wir müssen nicht mehr sterben. Und alle, die an Jesus glauben, hier steht's, werden das ewige Leben bekommen. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt nicht mehr körperlich sterben wirst, aber es bedeutet, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es da noch nicht zu Ende ist. Und ich weiß, das hört sich irgendwie vollkommen spooky an und es ist irgendwie auch schwer greifbar. Aber das Unglaubliche ist, die Bibel spricht nicht irgendwie davon, dass wir irgendwie neu wiedergeboren werden oder dass wir irgendwie als ein Tier wiedergeboren werden oder dass wir irgendwann dann in ein Nichts eintauchen, ja ins Nirvana, sondern die Bibel spricht davon, dass es Wiederherstellung geben wird. Gott selber sagt, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Eine neue Schöpfung. Und dort wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Leid, keinen Tod. So sagt das allerletzte Buch der Bibel. Und mit diesem Bild von der Schöpfung sind wir wieder ganz am Anfang, wo Gott die Erde geschaffen hat. Ein Ort des Shaloms, ein Ort der Fülle und des Heilseins. Ein Ort, an dem Gott selber ist. Und jeder, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, wird für immer und ewig in dieser Welt ein neues Zuhause finden. Und das ist die Zusage, die ich euch heute zusprechen möchte und die dir eine neue Perspektive auf dein Leben geben kann und wird. Gott möchte nicht den Tod für dich, sondern er will ewiges Leben für dich. Leben für immer. Und wenn ich das mir vorhalte und wenn ich das versuche immer mehr zu verstehen, dann merke ich in meinem Herzen, dass es mich unglaublich frei macht. Es macht mich frei, weil ich weiß, dass es eines Tages ein Ende geben wird von den ganzen Dingen, unter denen ich vielleicht hier mit in meinem Leben kämpfe. Und das möchte ich dir jetzt zusprechen. Es wird ein Ende geben von dem, wo du gerade leidest. Und vielleicht leidest du unter einer chronischen Krankheit und weißt, ich werde nie wieder gesund werden. Vielleicht musst du dein Leben lang Medikamente nehmen. Vielleicht lebst du davon, dass du in deiner Vergangenheit was Schlimmes erlebt hast, dass du zerbrochen bist innerlich. Es wird davon einen Ausweg geben und es wird Befreiung und Trost und Wiederherstellung geben. Das ist das, was Gott uns zusagt. Egal, mit was du kämpfst, Gott wird dem ein Ende setzen. Und ich möchte es mit den Worten von Martin Luther King sagen, der in seinem Leben viel erlebt hat, viel Krasses erlebt hat und der sehr stark für soziale Gerechtigkeit eingetreten ist und 1968 von einem Rassisten selber erschossen wurde. Er sagt: Komme, was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage dunkel sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen und er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Das ist der Gott, von dem wir sprechen, von dem wir die ganzen letzten Wochen gesprochen haben. Ein Gott, der Wege zeigen will aus Ausweglosigkeit, aus Sinnlosigkeit, aus Schmerz, aus Trauer und aus Leid. Und diese Perspektive, die ist so viel größer und geht so viel weiter als die Realität des Todes. Und das Unglaubliche ist, diese Perspektive hat nicht nur was mit unserem anderen, mit einem neuen Leben zu tun, sondern sie hat konkret Auswirkungen auf dein Leben im Hier und im Jetzt. Und damit möchte ich gerne zu meinem dritten Punkt kommen, die Wirklichkeit neuen Lebens. Ich hatte vor kurzem so ein ziemliches Aha-Moment und dieser Aha-Moment hatte mit meinem Kleiderschrank zu tun. Ich weiß nicht, wenn du eine Frau bist, Männern ist es, glaube ich, oft auch wichtig, dann sind Klamotten irgendwie was Cooles. Und ich liebe Klamotten und ich liebe schöne Sachen, wie Dani vorhin schon gesagt hat, aber ich habe an einem Tag, ist mir irgendwie mit so einer krassen Wucht klar geworden und vielleicht mag es nur eine Kleinigkeit sein, aber mir ist es irgendwie so krass bewusst geworden. Irgendwie, Tabitha, lässt es dich ganz schön davon bestimmen, was so in deinem Kleiderschrank hängt. Und mein Mann weiß es selber, weil es gibt Tage, die ich vom Kleiderschrank sage, ich habe nichts anzuziehen, obwohl ich eigentlich gegangen habe. Und an diesem Tag habe ich für mich beschlossen, dass ich radikal alles aus dem Kleiderschrank raushaue, was mir nicht mehr passt, was ich seit einem Jahr nicht mehr anhatte, was ich vielleicht irgendwann mal gekauft habe und jetzt gefällt es mir nicht mehr. Und ich habe das rausgetan und es ist ein bisschen was zusammengekommen. Und ich habe gemerkt, boah, das hat mich übelst befreit. Und seit diesem Tag gab es keinen einzigen Tag mehr, wo ich gesagt habe, ich habe nichts mehr anzuziehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, also was hat das eigentlich jetzt, dieses neue Leben, was hat das denn jetzt bitte mit deinem Kleiderschrank zu tun? Es hat damit was zu tun, dass ich merke, ich habe in meinem Leben Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Dinge, die sich irgendwie schnell einen großen Platz in meinem Herzen erkämpfen. Und ich merke das bei mir zum Beispiel, gut, Klamotten ist ein kleines Beispiel, aber das größere Beispiel davon ist Geld. Ja? Dass ich mir irgendwie wünsche, so viel Geld zu haben, dass ich mir gut was leisten kann. Dass ich mir Sachen kaufen kann. Und ich merke, es bestimmt mich, weil ich mir oft Sorgen darum mache. Weil ich oft auf andere Menschen schaue, die irgendwie mehr haben und die sich irgendwie mehr gönnen können. Und ich merke so, das wird so ganz schnell, verschiebt sich das in meinem Kopf und wird so die Mitte und das Zentrum meines Denkens. Ich weiß nicht, für was du so lebst oder worüber du so den ganzen Tag nachdenkst, was so deine Wochen bestimmen, deinen Alltag bestimmt. Was ist so das, was bei dir so im Zentrum des Lebens steht, was dich ausmacht, wofür du lebst? Und ich glaube, das können ganz viele Sachen sein. Das kann mein Besitz sein. Können meine Träume sein, Sachen, wo ich hinfiebere drauf. Das kann mein Glück sein, meine Leistungen, was ich bringen muss, meinem Job, meinem Studium, in der Schule. Das kann im Endeffekt mein Ich sein. Und wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, das wird uns nie zu 100% glücklich und zufrieden machen. Warum? Weil wir für einen anderen Zweck erschaffen worden sind. Für einen anderen Zweck. Als für diese ganzen anderen Sachen zu leben. Und für welchen Zweck, auch da möchte ich wieder die Worte von Paulus zitieren, in Apostelgeschichte Vers 17, da wird es unglaublich beschrieben. Wir sind für einen anderen Zweck erschaffen und dort steht, mit allem, was er, also Gott, tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wir leben nicht dafür, um den ganzen Tag nach unseren Bedürfnissen und nach dem zu fragen, was wir brauchen oder was uns jetzt letztendlich glücklich macht, sondern hier steht, du lebst, weil Gott dich dazu bringen will, nach ihm zu fragen. Gott wünscht sich. Sein größter Wunsch ist es schon immer und dafür hat er alles gegeben, alles, dass du in Kontakt mit ihm kommst und dass du nach ihm fragst. Nur deshalb hat er Jesus geschickt, um eine Lösung zu finden, damit der Weg zu ihm wieder frei ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, okay, die Lösung ist frei, hier stehe ich, da ist Gott, aber wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn bitte diesem Gott begegnen? Wie mache ich das jetzt? Vielleicht versuchst du dein Verhalten zu ändern und sagst, okay, dann mache ich jetzt einfach ganz viel für andere, ja, bin so ein guter Mensch. Oder ich gebe ganz viel Geld, was ich habe, für eine Kirche, hier für Herzobrig und streng mich ganz sehr an. Aber das Krasse ist, das müssen wir gar nicht tun und das können wir auch nicht tun, sondern was wir verstehen dürfen ist, dass das Einzige, was wir tun müssen, unser Herz und unser Leben auf etwas anderes auszurichten. Dass wir unser Herz, das, was uns bestimmt, auf den ausrichten, der als Alleiniger unsere Sehnsüchte stillen kann. Und der als Alleiniger uns einen Weg auszeigt aus Sinnlosigkeit und aus Tod. Weil nur er, der buchstäblich seinen letzten Atemzug für dich gegeben hat, kann dir ein ganz neues Leben schenken. Und damit ist die Frage geklärt und vielleicht hört sich das simpel an, was der Sinn in unserem Leben ist. Und worin der Sinn in unserem Leben liegt. Und vielleicht mag das simpel sein, aber ich möchte behaupten, dass unser Herz, das, was uns als Menschen ausmacht, immer nach dem trachten wird, der unsere Sehnsüchte stillen wird, so lange, bis wir es gefunden haben. Wir sind für eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott, unserem Schöpfer, geschaffen. Und wenn du ihn in das Zentrum deines Lebens stellst, und ich habe das selber in meinem Leben erlebt, an Punkten, in denen mich nichts mehr glücklich gemacht hat, an Punkten von tiefen Depressionen und Selbstmordgedanken, dass nur er derjenige war, der mir Sinn gegeben hat und der mich erfüllt hat. Und ich glaube, wenn wir das immer mehr verstehen und wenn uns das bewusst wird, dann merken wir immer mehr, dass wir eine neue Identität bekommen und dass wir wissen, wer wir sind. Und ich glaube, dass wir dann immer weniger auf die anderen Dinge Wert legen müssen, die unser Leben oft bestimmen. Weil dann bestimmt mich nicht mehr, wer ich bin, was für einen sozialen Status ich habe, was für einen Job ich mache. Dann bestimmt mich nicht mehr mein Partner, wie viele Kinder ich haben kann oder vielleicht auch nicht. Dann bestimmt mich nicht mehr die Anerkennung von anderen und auch nicht mein Leben, was ich früher mal gelebt habe. Vergangene Sachen, wo ich Zerbruch erlebt habe, Verletzungen. Dann bestimmt mich das alles nicht mehr, sondern was mich bestimmt ist, dass der König aller Könige und dass der Schöpfer dieser Welt mich so sehr liebt, wie das sonst kein anderer Mensch auf dieser Erde tun kann. Der Gott, der für mich alles gibt. Und vielleicht hört sich das jetzt so an, als ob dann alles einfach ist. Okay, dann bin ich immer zufrieden, dann habe ich immer Sinn in meinem Leben, dann ist der Alltag immer leicht, weil ich lebe ja für nichts mehr außer für Gott. Aber so wird es nicht sein. Weil die Kämpfe, die du gerade in deinem Leben kämpfst, werden nicht aufhören, wenn Gott in deinem Leben der Mittelpunkt sein darf. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte von einer Frau, die mir sehr, sehr nahe steht. Diese Frau hat mit 17 Jahren das für sich nochmal so ganz festgemacht, dass Gott der Mittelpunkt ihres Lebens sein soll und dass er das Zentrum ihres Lebens sein soll. Nachdem sie diese Entscheidung getroffen hat, fing für sie eine Woche danach der schlimmste Albtraum in ihrem Leben an und das ist heute auf den Tag genau 7 Jahre her. Nach dieser Woche wurde sie ein Jahr lang von einem Mann fast jede Nacht missbraucht, der es als höchstes Bedürfnis hatte, sich an ihr zu befriedigen. Und wenn ich die Frau heute erlebe, diese unglaubliche Frau, die Unglaubliches erlebt hat, dann ist sie für mich heute das größte Wunder, einer der größten Wunder, warum ich an Gott glauben kann. Weil diese Frau hat sich entschieden, sich nicht von ihrer Vergangenheit bestimmen zu lassen und von Hass und Bitterkeit zerfressen zu werden, sondern sie hat sich mit allem, was sie hatte, an ihrem Gott, an unserem Gott festgeklammert und hat ihm zugesagt, Gott, nur du kannst mir das geben, was ich gerade brauche. Und sie sagt bis heute, dass ganz viele Selbstmordversuche nicht geklappt haben, weil sie davon überzeugt ist, dass Gott es verhindert hat. Und vor kurzem hat sie zu mir gesagt, weißt du, Tabitha, das, was mir da passiert ist, das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist, und das wünsche ich keinem. Aber es ist das Beste, was mir je mit Gott passiert ist. Weil ich radikal erlebt habe, dass wirklich nur er derjenige ist, der mich heilen kann und wiederherstellen kann. Und sie hat sich ganz klar entschieden und nur deshalb sehe ich jetzt eine Wahnsinnsfrau, wenn ich sie anschaue. Sie hat sich dafür entschieden, weil sie wusste, ich kann nur von Gott abhängig sein, weil er mir das geben kann, was ich zum Leben brauche. Die Wirklichkeit neuen Lebens heißt nicht, dass ab sofort alles happy, clappy und gut und toll ist. Aber die Wirklichkeit neuen Lebens bedeutet, dass dein ganzes Sein von der Gegenwart Gottes durchdrungen ist, dein Leben. Er ist dir nah, er ist bei dir. Und er möchte dir einen Weg aufzeigen aus Sinnlosigkeit dieses Lebens. Und er möchte dir einen Weg aufzeigen, der über den Tod hinausgeht. Und das kann nur er, der neues Leben schenken kann. Und ich glaube, wir merken alle, das fordert uns echt heraus. Der Gott, von dem wir die letzten Wochen gesprochen haben, der heilige Gott, der herrliche Gott, der auch mal zornige Gott, der unbeschreibliche Gott, gibt alles für uns, weil er uns so sehr liebt und weil er sich wünscht, dass wir nach ihm fragen. Und das, obwohl wir ihm so oft mit unserem Leben Nein sagen. Dieser Gott gibt alles für dich. Und ich merke immer mehr, und es ist ein Prozess für mich und ich bin schon lange mit Gott unterwegs. Aber es ist was ich mir jede Woche, jeden Tag neu bewusst machen muss. Es gibt viele gute Dinge in meinem Leben und ich sage nicht, dass die schlecht sind. Aber ich will immer neu für mich festmachen, dass diese Dinge in meinem Leben nicht das Zentrum von meinem Herzen sein sollen. Nicht das sein soll, was mich bestimmt und was mich ausmacht. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute in unserem Leben und unserem Herzen eine Umorientierung stattfindet. Eine Umorientierung auf diesen Gott. Weg von den ganzen anderen Sachen, die so um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und die so viel versprechen, uns unseren Sinn zu geben. Weil ich bin mir ganz sicher, und das glaube ich, und das habe ich gerade schon gesagt, dass nur derjenige, der uns Leben schenken kann, uns wirklichen Sinn und Hoffnung geben kann. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, einladen, herausfordern, die nächsten paar Minuten über zwei Fragen nachzudenken. Die erste Frage ist, für was lebst du? Ganz einfach. Für was lebst du? Für was hast du die letzte Woche gelebt? Für was bist du heute Morgen aufgestanden? Und ich möchte dich echt bitten, dir was Konkretes zu nehmen und dir einfach mal eine Sache vielleicht aufzuschreiben, dein Handy aufzuschreiben, in den Gedanken festzumachen, für was lebst du, benenn es. Und als zweitens, können dir diese Punkte, die dir da einfallen, können dir diese Punkte wirklichen Lebenssinn und Hoffnung geben? Ist es wirklich das, was dich ausfüllt, was dir Lebenssinn gibt?